In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Lesung aus dem Buch der Weisheit. Gott gewähre mir, nach meiner Einsicht zu sprechen und zu denken, wie die empfangenen Gaben es wert sind. Denn er ist der Führer der Weisheit und hält die Weisen auf dem rechten Weg. Wir und unsere Worte sind in seiner Hand, auch alle Klugheit und praktische Erfahrung. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich die Darstellung des heiligen Thomas von Aquin weiterführen, der so einen Wert als Theologe hatte, dass der Unterricht seiner Lehre vom Zweiten Vatikanischen Konzil in zwei Dokumenten ausdrücklich gelehrt wurde, in Optatam Totius über die Ausbildung zum Priestertum und in der Erklärung Gravissimum Educationis, die von der christlichen Erziehung handelt. Im Übrigen hat schon 1890 Papst Leo der 13. ein großer Anhänger des Thomas von Aquin zum Patron der katholischen Schulen erklären. Das Hauptmotiv dieser Wertschätzung liegt nicht nur im Inhalt der Lehre des Thomas von Aquin, sondern auch in der Methode, wie er unterrichtet. Und in seiner Synthese und Unterscheidung zwischen Philosophie und Theologie. Die Kirchenväter waren mit verschiedenen Philosophien konfrontiert, besonders in platonischer Linie, in denen sich eine Gesamtsicht der Welt und des Lebens findet, die Gottesfrage eingeschlossen und die Frage nach der Religion. Mit diesen Philosophien konfrontiert, haben sie selbst, die Kirchenväter, wiederum eine Gesamtsicht der Wirklichkeit entwickelt und sind vom Glauben ausgegangen, indem sie Elemente des Platonismus aufgenommen haben, um die wesentlichen Fragen des Menschen zu beantworten. Diese Sichtweise, die auf der biblischen Sichtweise aufruht und ausgearbeitet durch einen Platonismus, der im Licht des Glaubens korrigiert wurde, das wurde damals unsere Philosophie genannt. Aber diese Philosophie war nicht Ausdruck eines wirklich rein rationalen Systems, unterschieden vom Glauben, sondern es war mehr eine Gesamtsicht, die im Licht des Glaubens hergestellt oder erzeugt wurde, wohl unter dem Licht des Verstandes. Aber es war durchaus zufriedenstellend, auch für den Verstand. Für Thomas von Aquin ist das Zusammentreffen mit der Lehre des Aristoteles, einer Philosophie auch natürlich vorchristlich, öffnete eine ganz neue Perspektive. Die aristotelische Philosophie war eine Philosophie, die ganz ohne Wissen und Kenntnis des Neuen Testamentes aufgebaut war. Und es fußte diese Philosophie ganz auf der Verstandestätigkeit. Und diese Überzeugungskraft kam gerade daraus, dass diese Philosophie nur auf der Verstandestätigkeit aufsaß. Nun musste das Verhältnis zwischen Theologie und Philosophie neu überdacht werden. Denn es gab hier eine Philosophie, die in sich vollständig war und überzeugend. Und das war nun eine Rationalität, die vor dem Glauben war, und dann sollte diese Philosophie dazu dienen, über den Glauben nachzudenken. Die Welt der Rationalität, die Philosophie gedacht ohne Christus und ohne Welt des Glaubens, die Philosophie ganz ohne Gott gedacht und die Welt des Glaubens, passen sie zusammen oder nicht? Es gab natürlich welche, die gesagt haben, das geht nie zusammen. Thomas von Aquin war ganz davon überzeugt, dass sie zusammenpassen. Er sagte, dass die Philosophie, die ohne den Glauben zunächst einmal gedacht war, wartete sozusagen auf den Glauben, um ihre Erfüllung zu finden. Und das war das Schöne bei Thomas von Aquin. Er zeigte die Unabhängigkeit der Philosophie und der Theologie und zeigte gleichzeitig ihr aufeinander hingeordnet sein. Und das war die geschichtliche Sendung des großen Meisters. Als man im 19. Jahrhundert darauf bedacht war, die Unversöhnlichkeit zwischen Glauben und Vernunft herauszustellen in den Wissenschaften, da hat Leo der 13. ganz klar gesagt, Thomas von Aquin hat uns schon gezeigt, wie es geht. Es passt zusammen. Der Glaube bestärkt und integriert und erleuchtet das Patrimonium der Wahrheit, dass der Verstand sich angeeignet hat. Thomas spricht von diesen beiden Werkzeugen des Erkenntnisgewinns, Verstand und Glaube. Beide, so kann man den Gedanken weiterführen und führt den Thomas weiter, beide Verstandeskräfte kommen aus derselben Ursache, aus Gott. Einerseits aus dem Bereich der Schöpfung und dann aus dem Bereich der Erlösung, also Philosophie und Glaube. Diese beiden Werkzeuge beschreiten unterschiedliche Wege der Erkenntnis. Der Verstand erkennt durch intrinsische Evidenz. Der Glaube erkennt durch das Vertrauen auf die Autorität, die etwas sagt, nämlich Gott, der uns in der Offenbarung entgegenkommt. Thomas sagt in der Summa Theologiae, zweifach ist die Ordnung der Erkenntnis. Einige gehen von den Prinzipien der Erkenntnis aus und werden durch das Licht des Verstandes zur Lösung geführt, Mathematik etc. Andere gehen den Weg der Erkenntnis durch eine übergeordnete Wissenschaft. Die Musik zum Beispiel versteht sich durch Prinzipien der Mathematik. Das heißt, es gibt eine übergeordnete Wissenschaft. Die Theologie geht von der übergeordneten Wissenschaft Erkenntnis Gottes aus, die ihr eben übergeordnet ist.
Essa però non equivale a separazione, ma implica piuttosto una reciproca e vantaggiosa collaborazione.
Es geht also nicht darum, dass wir die beiden Verstandeskräfte auseinanderdividieren, sondern der Glaube beschützt den Verstand. Denn wir müssen oft an den eigenen Fähigkeiten zweifeln. Der Glaube gibt den Mut, immer neue Horizonte aufzuschließen. Und wenn der Verstand versucht, die übernatürliche Sphäre zu ergründen, dann bereichert das seine Arbeit. Nach dem heiligen Thomas zum Beispiel kann der menschliche Verstand bis dahin gelangen, dass er erkennt, dass es einen einzigen Gott gibt. Aber nur der Glaube kann aus der göttlichen Offenbarung sagen, dass Gott einer ist und doch dreifaltig. Andererseits ist es nicht nur der Glaube, der dem Verstand hilft. Auch der Verstand kann durch seine Mittel dem Glauben viel geben und zwar einen dreifachen Dienst erweisen. Der heilige Thomas fasst diese drei zusammen in einem Werk.
Spiegare mediante similitudine le verità della fede, respingere le obiezioni che si sollevano contro la fede.
Verstand bereitet sozusagen den Weg für den Glauben. Er widerlegt die Hindernisse, die sich ihm entgegenstellen. Der Glaube zeigt die Verstandesgemäßheit des Glaubens, zeigt die interne Harmonie des Glaubens und er hilft, das Gut des Menschen voranzubringen. Die Richtigkeit der theologischen Überlegungen und ihr erkenntnismäßiger Wert basieren auf der Arbeit der Theologie und der theologischen Sprache. Und diese theologische Sprache ist nach Thomas von Aquin eine analoge Ausdrucksweise. Das heißt, das Sein Gottes ist unendlich. Das Sein des Geschaffenen ist immer endlich. Und analoges Denken heißt nun, eine Ähnlichkeit festzustellen zwischen dem geschaffenen Sein und dem ungeschaffenen Sein des Schöpfers. Und diese Ähnlichkeit erlaubt uns, mit menschlichen Worten über Gott zu sprechen, aber nie ist es ganz gleich. Wir müssen beim analogen Denken immer auch den Unterschied im Kopf haben. Der Mensch soll und muss über Gott nachdenken, mit seinem Verstand. Das hilft uns, einige Objektionen des zeitgenössischen Atheismus zu überwinden. Denn dort wird gesagt, das Reden über übernatürliche Dinge hat keinen objektiven, sondern nur einen emotionalen, subjektiven Wert. Dieser Einwand der Atheisten kommt daher, dass die Positivisten gemeint haben, dass der Mensch nicht das Sein erkennen kann, sondern nur Funktionen des Seienden. Wir sind überzeugt in der Tradition des heiligen Thomas von Aquin, dass der Mensch nicht nur die Funktionen, die Auswirkungen erkennt, der Objekte der Wissenschaften, der Naturwissenschaften, sondern der Mensch kann tatsächlich etwas vom Sein erkennen. Er kennt die Person zum Beispiel. Er erkennt das Du des Anderen und nicht nur den biologischen und physischen Aspekt seines Seins. Im Licht dieser Lehre des Thomas von Aquin hält die Theologie fest, dass die theologische Sprache sehr wohl von objektivem Sinn erfüllt ist. Das heißt, die theologische Sprache wirft sich wie ein Pfeil, der in Richtung der Wahrheit abgeschossen wird, wirft auch sie sich in Richtung der Wahrheit. Die Gnade Gottes, so sagt Thomas von Aquin, den Verstand, die menschliche Natur, sondern vervollständigt die menschliche Natur. Und das bedeutet auch, dass auch nach der Sünde die menschliche Natur nicht völlig verdorben ist, sondern sie ist geschwächt. Es ist ein völlig freiwilliges Geschenk Gottes, dass wir die Gnade wieder geschenkt bekommen haben durch die Erlösung und dass uns dadurch diese eingeborene Glückseligkeit, der Wunsch nach Glückseligkeit erfüllt werden kann. Alles im Menschen wird gereinigt, umgeformt und erhoben durch die göttliche Gnade. Eine ganz wichtige Anwendung dieser Sichtweise zwischen Natur und Gnade sehen wir in der Moraltheologie des heiligen Thomas von Aquin. Und das ist ganz aktuell. Ganz im Zentrum seiner Lehre schreibt er vom neuen Gesetz, dem Gesetz des Heiligen Geistes, mit einem durch und durch evangelischen, vom Evangelium her geprägten Sichtweise. Gott gibt die Gnade des Heiligen Geistes allen, die an Christus glauben. Und von dieser Gnade hängt natürlich auch die ganze Lehre der Kirche ab. Der heilige Thomas unterstreicht die ganz grundsätzliche Rolle des Heiligen Geistes und der Gnade im moralischen Leben. Er lässt uns verstehen, dass jeder Christ tatsächlich die hohen Anforderungen der Bergpredigt erreichen kann, wenn er ein wirkliches Verhältnis, gutes Verhältnis zu Jesus Christus lebt und dem Heiligen Geist offen ist. Aber, so sagt Thomas von Aquin, auch wenn die Natur ist für den Menschen wesentlicher. Das heißt, der Mensch kann das moralische Naturgesetz durch den Verstand erkennen. Dieses Gesetz, das in die Natur hineingelegt ist. Und die Erkenntnis und das Leben nach diesem natürlichen Sittengesetz kann den Menschen wirklich zu einem Glück führen, wenn er wirklich das Bonum Commune sucht. Das heißt, auch die gnadenhaften Geschenke Gottes sind in der menschlichen Natur verwurzelt. Sie setzen auf der menschlichen Natur auf. Alle Menschen, sagt Thomas von Aquin, die Gläubigen und die Nichtgläubigen, sind dazu aufgerufen, die Forderungen der menschlichen Natur zu erkennen, die sich im Naturgesetz ausdrücken. Und sie müssen dieses Naturgesetz, dieses Naturrecht in den positiven Gesetzen auslegen und auf konkrete Situationen anwenden. Wenn das Naturgesetz und die Verantwortung, die das impliziert, verneint werden, dann öffnet sich ein dramatischer Weg zum ethischen Relativismus, sowohl im Rahmen des im individuellen Leben und es öffnet sich die Tür zum Totalitarismus auf politischer Ebene. Der absolute Wert der menschlichen Person muss gerade auch in diesem Naturgesetz verankert sein, verankert gesehen werden. In Evangelium Vitae von Johannes Paul II. Schrieb dieser: Wir müssen unbedingt darauf hinarbeiten, eine gesunde Demokratie zu haben, in der die natürlichen Werte des Menschen, die aus der Natur des Menschen hervorgehen, geachtet und gefördert werden. Und diese Werte, diese Würde der Person müssen gefördert und beachtet werden. Und diese Werte können nie geschaffen, verändert oder zerstört werden. Sie müssen erkannt werden, sie müssen unterstützt werden, vorangebracht werden und geschätzt werden. Der heilige Thomas von Aquin jetzt zum Abschluss gibt uns ein Bild des Menschen, das sehr weit ist, weil es eben nicht beschränkt ist auf die naturwissenschaftliche Sicht, sondern offen ist für das ganze Sein und daher auch offen ist für die fundamentalen Fragen des menschlichen Lebens. Es ist ein vertrauensvolles Menschenbild, denn der menschliche Verstand ist fähig, die Anregungen des Glaubens aufzunehmen. Und der Verstand ist fähig, eine Form des Zusammenlebens zu schaffen, die sich wirklich auf die Naturgesetze stützt. Es überrascht nicht, dass diese Lehre von der menschlichen Person gereift ist, besonders in einem Umfeld des Denkens, wo Thomas von Aquin eine Rolle gespielt hat, der eben ein so hohes Verständnis von dem menschlichen, vom Geschöpf Mensch hatte. Der Mensch ist das, was in der Natur am perfektesten ist. Es ist ein geistiges Geschöpf, das in der körperlichen Natur lebt. Thomas von Aquin hatte auch eine ganz wunderbare Frömmigkeit. Zum Beispiel drückt sich das in einem Gebet aus. Herr, ich bitte dich, gib mir einen Willen, der dich sucht, eine Weisheit, die dich findet, ein Leben, das dir gefällt, eine Ausdauer, die dich erreicht im Vertrauen und ein Vertrauen, das zum Schluss dazu gelangt, dich zu besitzen. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, in einer vorangegangenen Katechese habe ich bereits über das Leben des heiligen Thomas von Aquin gesprochen. Heute möchte ich einige Eckpunkte der Lehre des größten mittelalterlichen Theologen vorstellen. Thomas von Aquin sieht einen tiefen Einklang zwischen Glauben und Vernunft, die beide der einen Quelle der Wahrheit entstammen. Ihr Zusammenspiel kann fruchtbar werden, wenn die Vernunft nicht bloß auf die empirische Sphäre eingeschränkt und wenn der objektive Wahrheitsgehalt der Glaubenssätze anerkannt wird. Da Gott selbst auf für Menschen verständliche Weise in Menschenworten zu uns gesprochen hat, können auch wir auf analoge Weise wahre Aussagen über ihn machen. Religion beschränkt sich nicht auf den Bereich des Subjektiven und Emotionalen, wie manche behaupten, und Ähnliches gilt für den Bereich der Morallehre, bei der für Thomas von Aquin die Gnade des Heiligen Geistes im Mittelpunkt steht, aus der die göttlichen und die sittlichen Tugenden erwachsen, die die Menschen als Individuum und als Gemeinschaft zum wahren Glück führen. Aber dieser Weg ist bereits im Wesen des Menschen angelegt und die Vernunft kann die wesentlichen Inhalte des natürlichen Sittengesetzes erkennen. Wenn diese universalen Rechte und Pflichten geleugnet werden, führt es zum moralischen Relativismus des Einzelnen und zu Totalitarismus auf staatlicher Ebene. Diesbezüglich ist Thomas von Aquin ein wichtiger Vordenker der Menschenrechte. Ganz herzlich begrüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher. Bei der Bewunderung für die denkerische Leistung von Thomas von Aquin dürfen wir nicht vergessen, dass er zuerst ein gläubiger und betender Ordensmann war. So bringt er es in einem seiner Gebete zum Ausdruck, das ich an den Schluss dieser Worte stellen möchte. Schenke mir, o Gott, Verstand, der dich erkennt, Eifer, der dich sucht, Weisheit, die dich findet, einen Wandel, der dir gefällt, Beharrlichkeit, die gläubig dich erwartet, Vertrauen, das am Ende dich umfängt. Dazu erbitte ich euch und euren Familien Gottes reichen Segen.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.